Liebe Freunde, ein guter Tipp für Reisen in den kleinasiatischen oder israelitischen Raum sind biblische Reisen. Und wenn Sie reisen wollen, dann kommen Sie mit solch einem Busunternehmen oder Flugunternehmen, Reiseunternehmen gut nach Korinth oder Ephesus, nach Milet, in Israel selbstverständlich Bethlehem, Genezareth, Jerusalem. Wer Sodom besuchen will, der hat es schwerer. Auch bei biblischen Reisen. Wo ist denn Sodom? Am südlichen Zipfel des Toten Meeres muss anscheinend diese Stadt einmal gelegen sein. Aber die Sodom-Katastrophe hat alles vernichtet und zerstört. Ein ehemaliges reiches Kulturland mit mehreren Städten ist geradezu untergegangen. Experten gehen davon aus, dass die Katastrophe so groß gewesen sei, dass sich das ganze Land absenkte und dadurch sich das Tote Meer nach Süden sogar vergrößern konnte. Also für diese Gesamtfläche der Zerstörung stehen die beiden Doppelnamen Sodom und Gomorra. Gomorra kommt von dem arabischen Wort, so habe ich nachgelesen, von dem Wort überdecken. Gomorra heißt also ganz einfach die zugedeckte. Sodom und die ganze zugedeckte Gegend. So müsste man diesen Text übersetzen. Vielleicht besteigen wir noch miteinander, sofern das Herz mitmacht, den Berg bei Sodom. Und da gibt es Schriften eines Arztes, der Dr. Galenus, der hat im 2. Jahrhundert geschrieben und zum ersten Mal erwähnt, dass im Innern des Berges 300 Meter lange große Hallen, Höhlen seien. Und über diesen Höhlen steht anscheinend, so habe ich auch nachgelesen, ein richtig isolierter Zacken aus Salzgestein, heute benannt als die versteinerte Frau Lot. Aber ich würde vorsichtig sein bei solchen Versteinerungen. Bei Herbrechtingen auf der Ostalb gibt es auch die steinerne Jungfrau. Und sie hat ganz bestimmt nichts mit einer ehemaligen Jungfrau zu tun, sondern mit einem Märchen und einer Sage, die eben in diesem Gebiet umlief. Vorsicht bei solchen Angaben. Aber was wir von diesem Sodom wissen, von diesem Sodom unter zugedeckten Gegend, ist eins: Sodom war eine schön gelegene, eine stark frequentierte und war eine gut florierende Stadt. Sie hat ein Tor. Heißt ja gleich zum Anfang, Lot saß zu Sodom unter dem Tor. Dabei ist nicht an die Stadttore gedacht. So wie wir Stadttore kennen in oberschwäbischen Städten, wo jetzt wieder die Narrenzüge hindurchgeflutet sind, allen voran das Schwarze Tor in Rottweil. Nein, das Tor bedeutet viel mehr, was hier steht. Ich will es Ihnen sagen, was das heißt, ein Tor in einer Stadt. Das war einmal der Handelsplatz, der Umschlagplatz für die Waren, ein Marktplatz mit großem Betrieb. Also ein Handelsplatz, das war ein Zeichen des Reichtums. B, es war also nicht nur der Handelsplatz, sondern es war auch der Gerichtsplatz. Bei uns würde heute dort das Amtsgericht oder das Landgericht stehen. Hier wurde Gericht gesprochen und der Übeltäter gleich auch meistens umgebracht. Es war ein Zeichen für Recht und Ordnung. Ordentliche Gerichtsbarkeit war in Sodom angesagt und kein Ort für Chaoten oder Piraten oder Ganoven. Drittens war es auch ein Festplatz. Es wurde gefestet und gefeiert. Es war Zeichen der Bürgerlichkeit, eine Bürger, die zu leben verstanden. Liebe Freunde, so war Sodom kein schlechter Platz. Ein guter Platz sogar, weil dort in Sodom für alles Platz war. Auch für die Sodomie. Auch für die Sodomie. Und das war das Übel. Unglücklich, dass in der deutschen Sprache das Wort Sodomie zur Bezeichnung für den geschlechtlichen Umgang mit Tieren geworden ist. Dies entspricht nicht dem Verständnis des Alten Testaments. Im Alten Testament gibt es für die Unzucht mit Tieren einen besonderen Begriff. In Sodom, und dies ist wichtig zu wissen, geht es eindeutig um die heute viel gesprochene und viel diskutierte Homosexualität. Und wenn man heute auch daran ist, theologisch daran und kirchlich daran, Homosexualität zu legalisieren, das heißt, sie als schöpfungsmäßige Art zu installieren. Es gibt einen Vorschlag der Rheinischen Kirche, auch der Bayerischen Kirche, homosexuelle Pfarrer nun eben in ihrem Amt zu belassen oder gar einzustellen, weil es in diese Richtung läuft, wird auch dieser Text vergewaltigt und es wird gesagt, hier heiße es nämlich vor dem Hauslots, führe die Männer heraus, dass wir uns über sie hermachen, ist übersetzt. Wenn Sie genau nachlesen, heißt es hier, führe die Männer heraus, dass wir sie erkennen. Und dann wird heute übersetzt, dass wir sie besser kennenlernen. Jeder ABC-Schüler der hebräischen Sprache weiß aber, dass Erkennen die geschlechtliche Vereinigung meint. Es gibt viele Sünden, die in der Bibel nicht ausdrücklich als Sünde gebrandmarkt werden. Homosexualität ist aber eine schlimme Verkehrung von Gottes Schöpfungsordnung. Schon 1. Mose 19 steht, was in Römer 1 aufgenommen wird, darum hat sie Gott dahingegeben, denn sie haben den natürlichen Verkehr vertauscht und haben Mann mit Mann, Frau mit Frau Schande getrieben. So steht es in der Bibel. Und dabei sollte es bleiben, oder sollten wir dabei bleiben. Das ist der Gipfel der totalen Degeneration, der totalen Verformung einer Gesellschaft. Sodom war in der Tat Handelsplatz, Gerichtsplatz, Marktplatz, wahrscheinlich auch ein Kirchplatz dabei, aber auch ein gotteslästerlicher Platz, wo Homosexualität geduldet wird, legalisiert wird, ist ein gotteslästerlicher Platz. Das ist Auskunft der Bibel. Welche Möglichkeiten, das ist die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, in solch einer Stadt zu leben? So wie Sodom. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Ich denke, es gibt zumindest 4 Möglichkeiten. Die erste, unterm Tor weiterleben. Einfach weiterleben. Sich gar nicht darum kümmern, was denn Schlimmes hinterm Tor passiert. Geht mich ja nichts an. Was ich nicht weiß, macht auch mich nicht heiß. Mögen die Leute an dem ihren Spaß haben, meiner ist es nicht. Man muss einfach vor vielen Dingen heute die Augen zumachen und fröhlich seines Glaubens leben. Nichts hören, nichts sehen und nichts sagen, das ist doch die einzige Lebensphilosophie, die uns heute noch bleibt. Und wie viel Fromme unter uns leben mit dieser schlimmen Philosophie. Die zweite Möglichkeit, sich eingestehen, das geltende Recht ist nicht mehr an Gott und seinen Geboten orientiert, sondern eben an der Mehrheit des Volkes. Deshalb auch heute die Diskussion um den Namen im Grundgesetz. Aber es geht doch hier gar nicht letztlich um eine Namensfrage in unserem Volk, sondern es geht um die Grundfrage. Wer sagt denn uns noch, was ethisch recht oder falsch ist? Gott oder die Mehrheit? Gegen die Mehrheit ist ja kein Gesetz zu machen, wird heute gesagt. Wenn die Mehrheit Homosexualität verlangt, gut. Wenn die Mehrheit mehrere Formen des Zusammenlebens neben der Ehe verlangt, gut, dann bleibt es eben so. Ich kann auch nichts daran ändern. Eine böse Welt ist's. Aber weil es eben keine andere gibt, und so muss ich mir eben hier mit alledem arrangieren. Das ist die zweite Möglichkeit, in Sodom zu leben. Und die dritte Möglichkeit, ich protestiere dagegen. Ich veranstalte eine Demo. Ich werde den Leuten schon laut sagen, was recht und richtig ist, aber kaum ist meine Demonstration abgezogen, kommt schon die Gegendemonstration. Und die behauptet ganz genau das Gegenteil. So hebt sich eine Demo mit der andere wieder auf. Viertens, retten, was zu retten ist. Eine Verzweiflungstat, so wie in Sodom. Das lüsterne, gierige Volk hat das Haus Lots belagert und brüllt die Herausgabe der zwei angekommenen Männer. Und Lot? Lot macht ein verzweifeltes Angebot. Sei doch bitte so gut, schreit er vor dem Haus. Nehm doch meine beiden Töchter dafür. Es klingt unglaublich großherzig. Es ist aber im letzten Grunde ein Angebot der Verzweiflung und der Ausweglosigkeit. Er ist bereit, die Vaterpflicht der Gastpflicht zu opfern. Ein hehrer Gedanke, aber ganz schlimm. Warum? Sünde kann nie durch Sünde gewehrt werden. Nie. Sünde kann nicht durch Sünde abgewehrt werden. Vielleicht dachte er, diese Männer würden ans kein Gefallen an seinen Töchtern haben und diese Frauen schon schonen. Aber welche Naivität. Lüge durch Lüge ersetzen. Betrug durch Betrug ersetzen. Freunde, Sünde lässt sich nie durch Sünde ersetzen. Das geht nicht. Das sind die vier Möglichkeiten. Ich behaupte, es gibt Augenblicke, wo nichts mehr anderes hilft als die Flucht. Wohl heißt es einmal in der Bibel, der Gerechte flieht nicht, aber es gibt eine Ultima Ratio, ein letzter Sinn, nämlich fliehen wie Lot aus Sodom. Vielleicht können wir nicht aus der Stadt fliehen, aber fliehen aus einer Clique, fliehen aus einer Freundschaft, fliehen aus einer Gemeinschaft, fliehen aus einem Verein, fliehen aus einer Freundschaft, Freunde, fliehen aus einer Freundschaft. Mir damals unvergesslich im Studium in Hamburg, wir waren dort junge Theologiestudenten und wir hörten, dass in St. Pauli auf der Reeperbahn die Kirche nicht mehr arbeite, weil das unmöglich geworden sei. Nur noch die Heilsarmee täte dort einen Dienst. Uns jungen Männern, evangelistisch noch damals, auf Schwung, dachte ich, ja, unmöglich. Wir gingen zu unserem Professor Witte, der spätere Bischof von Hamburg, und sagten, wir würden jetzt Samstag und Sonntags auf die Reeperbahn gehen, auf die große Freiheit, um dort für Jesus zu evangelisieren. Und ich sehe noch, wie der uns groß anschaute und sagte, das tun Sie nicht. Sie bekehren nicht St. Pauli. St. Pauli bekehrt Sie, meine Herren. Und wir haben die Finger davon gelassen. Wir bekehren nicht Sodom. Sodom bekehrt uns. Das ist der Punkt hier. Und deshalb flieht, wird die Flucht angesagt. Das Thema dieses Abends heißt ja fliehen lernen. Und so steht ja auch im Neuen Testament, flieht die Hurerei, flieht den Gottesdienst, den Götzendienst, flieht die Begierden der Jugend. Und Jesus sagt, Matthäus 24, 16, und hören Sie den Anklang an diesen Text, wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstungen, auch der inneren Verwüstungen, alsdann flieht auf die Berge. Doch ein wörtlicher Anklang an 1. Mose 19. Und nun gehen Sie mir noch einmal zurück an den Anfang dieser Geschichte. Also, das ganze Leben, dieses Stadtleben geschieht dort im Tor und dann kommen da zwei Männer. Zwei Männer natürlich nicht als zwei Gottesmänner, zwei Engel erkennbar. Und der Lot, den wir eigentlich immer etwas abwertend beurteilen, der steht sofort auf, geht auf diese Männer zu, denen man ansieht, dass sie sich nicht so recht auskennen und bietet ihnen sofort nicht nur sein Haus an, sondern auch Essen, die ganze orientalische Gastfreundschaft. Groß ist das von diesem Lot. Und dann wird ja berichtet von jenem nächtlichen Auflauf, dass plötzlich diese ganzen Männer dieses Haus umstellen und schreien und brüllen, gebt uns diese zwei Besucher heraus. Der Lot geht hinaus, die Tür hinter sich zu, will sie besänftigen, macht ihnen das Angebot seiner zwei Töchter, aber sie dringen auf ihn ein und dann geht die Tür auf. Die Hände jener Männer kommen heraus und ziehen ihn herein und schließen die Tür wieder ab. Nur gerettet durch die Hand dieser Männer. Wir kommen nachher noch einmal darauf. Lot ist im Zimmer. Lot mit den beiden Männern zusammen und dann eröffnen sie ihm: Wir werden diese Stadt verderben. Sag es deinen Leuten, sag es deinen beiden Schwiegersöhnen, dass sie mitfliehen. Und so eilt Lot durch die Hintertür und erreicht die beiden Schwiegersöhne. Und nun jenes erschütternde Gespräch der beiden jungen, heiratsfähigen Männer mit diesem doch sturmerprobten Lot. Und Lot kommt herein, lässt sich gar nicht nieder und sagt: Los, packt eure Sacken, nix wie raus aus dieser Stadt. Und ich stelle mir vor, und dann haben diese beiden jungen Männer gelacht. Gelacht und gelacht über den alten Herrn, der auf seine alten Tage hin anfängt, den lieben Gott zu fürchten. Vielleicht haben sie ihn sogar gefragt: Guter Lot, woher weißt du denn, dass morgen die Mauern übereinander fallen? Und als Lot sagte, dass zwei Männer gekommen seien, da packte die beiden wieder das Lachen. Glaubst du wildfremden Menschen und willst aus der Stadt abhauen? Willst du Haus verlassen? Willst du Vermögen verlassen? Willst du alles verlassen, nur weil zwei Hergelaufene dir das weismachen wollen? Vielleicht haben sie auch auf ihn eingeredet und ihm die Schande vor Augen geführt, Lot, wenn er sich heimlich davon stiehlt und nichts passiert. Aber vor allem mögen sie gedacht haben: So eine Katastrophe, lieber Lot, so eine Riesenkatastrophe, die kommt doch nicht wie der Blitz aus dem heiteren Himmel. Da gibt es Vorwarnungen, da gibt es Dürre und da gibt es Überschwemmungen und da gibt es wirtschaftliche Not und da gibt es Kriege. Es gibt Warnung vor dem Gericht. Aber liebe Freunde, es gibt keine Warnung vor dem großen Gericht. Calvin sagt: Hier sehen wir die schrecklichen Folgen der Sicherheit. Es war ihnen lächerlich. Lot, der Spaßvogel, Lot, der Witzemacher, Lot, der Possenreiser. Aber Gott straft das Böse. Der Gott Abrahams, der Städte zerstört, ist zwar nicht der begreifliche Gott, auch für mich unbegreifliche Gott, nicht der begreifliche Gott der Philosophen, aber der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott, welcher einzig den einzig Unschuldigen am Kreuz schreien und sterben ließ. Es ist der Gott, der zeitliche Gerichte verfügt und der das jüngste Gericht ankündigt. Nur Unbelehrbare verschließen die Augen und finden es lächerlich. Paulus sagt: Schau an die Güte und den Ernst Gottes. Darum geht es heute Abend wieder. Schau an die Güte, aber auch den Ernst Gottes. Und so wie wir es gelernt haben bei den Geboten erklären, wir sollen Gott fürchten und lieben. Wer fürchtet denn heute noch Gott? Luther sagte auf dem Reichstag zu Worms: Es ist die Furcht Gottes, deren wir zuerst bedürfen, liebe Freunde. Es ist die Furcht Gottes. Den lieben Gott, von dem hören wir viel. Vielleicht hören wir ihm zu viel. Wer fürchtet noch diesen Gott mit seinen Gerichten über dieser Welt? Auch das ist biblische Wahrheit. Als dieser Lot zögert zu gehen, da greifen die Männer wieder nach ihm. Greifen ihm am Handgelenk. Wir können uns anscheinend nicht selber retten. Es braucht eine Retterhand. Zweimal steht das im Text. Hier kommt wieder die Hand der Männer. die greifen ihn am Arm und ziehen ihn heraus. Gott sei Dank ist an Weihnachten die Hand Gottes ganz lang geworden in Jesus Christus. Die greift nach uns und führt uns heraus aus dem Dunkel der Schuld und des Gerichts. Aber nun sind sie geflohen, ohne die Schwiegersöhne, die Töchter, Lot und seine Frau. Und jetzt sehen sie diesen Flüchtlingsdreck. Wohin schauen sie jetzt? Das ist entscheidend. Wohin schauen jetzt diese Leute? Ah, Lots Frau schaut zurück, Freunde. Lots Frau schaut zurück. Es ist ihnen nicht leicht gefallen, diese Flucht, klar. Ein paar Habseligkeiten zusammengebunden und oben auf dem Kamm halten sie. Diese Lots Frau dreht sich um und sie schaut zurück. Und im selben Augenblick erstarrt sie zur Salzsäule, überzogen mit brennendem Schwefel und Asphaltmasse, in der die anderen untergegangen sind. Ähnliche Schicksale kennt man von Pompeji. Genau ganz ähnliche, auch die Zusammensetzung. Ihr Körper umkrustet von einer schwefligen Asphalt- und Salzsubstanz. Sie wurde buchstäblich zur Salzstatue. Warum? Freunde, Leben gibt es nur in der Vorwärtsbewegung. Das ihr gesagt. Leben gibt es nur in der Vorwärtsbewegung. Warum dieser Blick? Die Frau hatte Heimweh. Nichts anderes. Verständlich. Die Frau hatte Heimweh. Sie schaut zurück. Dort ist doch ihr Elternhaus. Dort ist ihr Geburtshaus. Dort hat sie geheiratet. Dort hat sie gelebt. Dort hat sie Kinder geboren. Dort hat sie ihr ganzes Leben verbracht. Heimweh ist das Motiv des Rückwärtsschauens. Man lebt im Gestern. Die Gedanken verirren sich in der Erinnerung. Der Glaube erstarrt in der Vergangenheit. Jesus aber sagt, gedenk an Lots Weib. Lebt nicht im Gestern. Aus der Rückschau wird Rückfall und schließlich Abfall. Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Klebt nicht am Vergangenen, so schön es war. Und wir wissen, wir Älteren, die wir immer noch älter werden. Klebt nicht am Vergangenen. Sie gedenken vielleicht jetzt in manchen Stunden ihrer Jugendzeit, als ihre Eltern noch lebten und ihre Geschwister, als wirklich schön war zu Hause. Gedenkt an Lots Weib. Sie denken vielleicht an die ersten Jahre der Ehe, als die Kinder klein waren und anhänglich waren und es so ein stiller Friede über dem Haus gelegen ist. Oft denken sie daran, wo es so ganz anders geworden ist zu Hause. Gedenkt an Lots Weib. Sie denken an die Zeit, als sie noch ganz gesund waren. Nicht behaftet mit jenen Schmerzen. Sie denken daran. Gedenkt an Lots Weib. Vergesset, was da hinten ist. Vorwärts, fest den Blick. Sie schaut zurück und erstarrt zur Salzsäule. Wer zurückschaut, dauernd zurückschaut, erstarrt. Und viele alte Menschen kommen wir erstarrt vor. Durch diese dauernde Rückschau. Zweitens, Lots Töchter schauen vorwärts. Sie sind mit ihren Eltern auf dem Weg und der Weg geht hinauf auf das Gebirge. Und für die Töchter ist nur die Zukunft interessant. Die Vergangenheit ist schon vergessen. Sie denken an Familie und Kinder, sie wollen ein eigenes Heim, sie wollen vier Wände, in denen die geliebt werden und sie ihre Liebe weitergeben können. Diese jungen Menschen wollen leben und etwas vom Leben haben. Und deshalb suchen sie nach Mitteln, um sich dies alles zu beschaffen. Siehe die nächsten Verse. Im Untergang sind die Bläme fertig für den Neubau. Die Mutter, die war im Gestern. Die Töchter, die sind im Morgen. Sie wollen die Zukunft planen, in den Griff bekommen. So wie junge Leute die Zukunft in den Griff bekommen wollen. Zukunftsplanung und Zukunftssicherung ist zum Hauptthema heute geworden. Aber auch dieser Blick ist gefährlich. Man lebt nur noch im Morgen, die Gedanken verirren sich in der Planung, der Glaube verflüchtigt sich in der Zukunft. Man rechnet gar nicht mehr, dass der Morgen mit all seinen Sorgen verbleiben soll in der Hand unseres Gottes. Sie planen, wenn es mit dem Examen nicht klappt, ihr jungen Leute, und ihr arbeitslos werdet, was wird denn in 5 Jahren, wenn ich keinen Job bekomme? Und sie denken daran, wenn sie ihr Haus wirklich nicht mehr umtreiben können. Was dann? Was dann? Ist dann jemand da, der mir doch beisteht? Oder muss ich denn ins Heim? Was dann? Liebe Freunde, sorgt nicht für einen Morgen. Der Blick in den Morgen ist uns so verboten. Der Blick zurück ist verboten. Der Blick nach vorne ist so verboten. Es gibt nur einen Blick und der ist der richtige. Den hat Lot. Lot schaut aufwärts. Lot schaut aufwärts, das ist das dritte und letzte. Er weiß, dass er diese Rettung aus dem Gericht nicht verdient hat. Wohl hat er sich nicht an der Sodomie beteiligt. Er hat Gastfreundschaft geübt. Er hat sogar die Nachbarn verteidigt. In Lots Haus war Friede und Ordnung. Trotzdem schaut dieser Lot nicht selbstgefällig an sich herab. Zu viel fand sich in seinen Augen, was nicht recht war. Er schaut hinauf und sagt, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen. Lot hat sich nicht groß gemacht mit seiner gebrechlichen Gerechtigkeit. Er bekennt, du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht an mir. Lot ahnt, dass ein anderer für ihn eingestanden ist. Abraham hatte für ihn auf den Knien gelegen und darum gebeten, dass Gnade vor Recht ergehen kann. Lot wurde im Gericht gerettet durch die Fürbitte des Bruders. Liebe Freunde, wir haben keinen Abraham mehr. Aber wir haben einen Bruder, einen Fürsprecher, einen Freund, der nicht nur auf die Knie gegangen, sondern der für uns ans Kreuz gegangen. Wir haben einen Hohepriester, Jesus Christus, der mitgelitten. Darum heißt es, darum lasset uns herzutreten mit Freudigkeit vor den Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen auf die Zeit, wenn Hilfe Not sein wird. Es ist nicht gut, an sich hinunterzuschauen. Zu viel Schweres liegt in unserem Leben. Es ist jetzt nicht gut, zurückzuschauen. Zu viel hält uns auf. Es ist auch nicht gut, nach vorne zu schauen und zu denken, ach Herr, was kommt denn jetzt noch auf mich zu? Es ist gut, hinaufzuschauen zu dem Gott, der Städte zerstört, aber über unserem Leben um Jesu willen Gnade vor Recht erklären lassen will. Schauen Sie mit mir jetzt hinauf. Schauen Sie zu dem, der Gnade vor Recht ergehen lassen will. Das heißt, es in Ihrem Leben recht machen will. Ganz recht. So flieht man richtig. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, hebe du unseren Kopf selber nach oben. Richte du unseren Blick aus. Du weißt, dass wir immer wieder zurückhängen, dass wir vor morgen bangen, dass wir hinunterschauen und meinen, wir könnten es oder müssten es schaffen, mit dem, was wir haben und doch nicht besitzen. Herr, lass uns dich erkennen, der du für uns gelitten hast. Und der du es recht machen willst. Wir geben dir unser Leben. Mit all dem, was drin ist an Schwerem und Krankem und Verzweifeltem. Wir geben dir auch unsere Gemeinde, unsere Kranken und Alten. Wir geben dir unsere Welt. Herr, erbarme dich unser und segne uns. Amen.